Parshat Bamidbar fängt sich, les mal kurz am Anfang an. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית, לצאתם בארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל ומשפחותם לבית אבותם. ודאיביק ישפרח מת משה, נרביסטו סינאיס, אוהל מועד, שטיפצל תרנדיזמונים דאטום, ונזק זה אמיתלת דיצל דגנצן גמיינה דקינדר ישראל. מנשן צלן, זה ארסטה תמה דסוויה אין אונזרה פרשה בגגנן. Wir erkennen das auch von anderswo, in Parashat Pinchas, das ist später in diesem Buch, und vermutlich 40 Jahre später. In Parashat Pinchas wird das Volk nochmals gezählt. Die Zahlen sind auch nicht die gleiche wie jetzt. In Parashat Kitisa, im Buch Shemot, haben wir die Mitzwa bekommen von Machazit der Shekel, einen halben Shekel soll jeder Mann ab 20 dem Heiligtum spenden, und damit wurden die Menschen auch gezählt. Also die Mitzwa zu zählen kennen wir. Es gibt aber auch Abschnitte im Tanach, wo Zählen nicht zwingend so eine gelungene Sache war. Im zweiten Buch Schmuel zum Beispiel, es gibt auch eine Parallelstelle im Buch Chronik und zweiten Buch Schmuel, 24. Kapitel, dann heißt es so, es fängt an mit, der Kapitel fängt an mit Vayosef af Hashem lacharot bei Israel, und der Zorn des Herrn, des Ewigen, ergrimmte abermals wieder Israel. Und er reizte David wieder sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Das heißt, aus irgendeinem Grund, sollte man jeden Kapitel jetzt vertieft lernen, müsste man sich damit auseinandersetzen, wird David vor eine auf Probe gestellt. Und er bekommt ein plötzliches Gefühl, er möchte unbedingt das Volk erzählen lassen. Und dann, Vayomer HaMelech El Joab, dann sprach der König mit dem Feldhauptmann, mit Joab, Sarachail, und sagte, gehe, reise durch, ziehe durch alle Stämme Israels, von Dan bis Beersheba, und du sollst sie zählen. Was antwortet Joab? Bei Jomer Joab el Amelech. Und Joab sprach mit dem König, sagt er, ja, möge der Ewige dir zu diesem Volk hinzufügen, noch 100-mal mehr. Aber warum? Warum will der König so etwas tun? Wir sehen hier, Joab fühlt etwas Unheimliches, wenn der König ihn damit beauftragt. Und er möchte eigentlich den König davon abwenden. Und trotzdem will David unbedingt zählen. Und am Ende, was geschieht, ist, er wird dafür bestraft. Und der Prophet kommt zu ihm, und weil er diese große Sünde machte, muss er eine von drei Strafen wählen. Entweder wird er fortan alle Kriege verlieren, oder es wird 3 Jahre lang ein Hunger herrschen und der Menschen werden sterben, oder es kommt jetzt eine Plage 3 Tage lang und da werden auch wiederum Menschen sterben. Und David, in alle drei Varianten sterben ganz viele Menschen, und David wählt die dritte Variante und sagt dazu, was viele Menschen beim Hanun am Morgen auch vor dem, dass man das Haupt auf dem Arm legt, also bei Ashkenazim. Ich sofort haben die überhaupt wieder einen anderen Text. Dann gibt es viele Leute, die das sagen. Bei Jomer David el Gad, und David sprach zu Gad und sagte zu ihm, Nipla na biad Hashem. Lieber lassen wir uns in die Hand Gottes fallen. Das heißt, David wollte die direkteste Strafe, denn damit spürte er, er quasi akzeptiert eigentlich die Strafe. Und tatsächlich ist das Ende der Geschichte ist, dass David dann in diesem Moment versteht, wo der Ort ist, wo Beit HaMikdash gebaut werden muss. Und er kauft den Ort und reserviert ihn. Und sein Sohn Shlomo nach seinem Tod baut auch, also nach dem Tod Davids, ja, baut das Beit HaMikdash. Es gibt dort auch übrigens einen sehr bedeutenden Vers, der sehr bekannt ist, den wir aus der Haggadah Shel Pesach kennen, nämlich Erinnerst du dich noch vom Pesach selber? Biot, Bisronetuja, Soacherev, was ist Ronetuja? Ausgestreckter Arm, das ist das Schwert. Wie es heißt, von König Vecharbo Shlufa Beyado. Sein Schwert aus dem, ist das aus dem Nedan, aus dem, aus der Tasche, wo ich das Schwert normalerweise ist, rausgezogen. Ja, und ausgestreckt, Netuyah Yerushalayim, ausgestreckt über Jerusalem, das ist die Vision, die David von einem Engel sah, mit dem Schwert über den Tempelberg, und so verstand David, dass er etwas unternehmen muss und unternehmen kann. Also dieser Vers, den wir in Haggadah Shel Pesach erwähnen, kommt aus dieser Geschichte. Jedenfalls aus der Geschichte sehen wir, dass David erstens Joab wusste, dass es das Falsches ist, und zweitens, dass David, wenn er es trotzdem machte, dafür eine gewaltig große Strafe über das ganze Volk brachte. Also soll man Menschen nicht zählen. Aber wir haben gerade gesagt in der Parascha, dass die Menschen gezählt werden mussten. Also ja zählen oder nicht zählen. Eine Möglichkeit, also eine mögliche Lösung oder die mögliche Lösung, finden wir in einer Geschichte, die ein bisschen älter ist als David noch klein war oder vielleicht jahrelang noch jünger, als der frühere König, Shaul, König war. Und dann heißt es, Shaul wollte die Menschen zählen. Warum wollte er die Menschen zählen? Nicht das ganze Volk, sondern er wollte die Freiwilligen, die sich gemeldet hatten, um mit ihm sein Heer zu bilden. Er wollte ja wissen, wie viele Divisionen hat er. Was macht er? Dann heißt es, im ersten Buch Schmuel, 15. Kapitel, 4. Vers, Vayeshama Shaul et ha'am, er ließ sie rufen, Vayefkedin betleim, erzählte sie mit Schafe. Und Shaul wird dafür nicht bestraft. David wird bestraft, Shaul nicht. Und vermutlich liegt die Differenz eben darin, dass Shaul nicht die Menschen, sondern die Schafe gezählt hat. Das heißt, jeder Mensch hat ein Schaf gebracht, während David die Menschen direkt gezählt hat. Und das ist auch, was wir im Paschat Kiddisa haben. Im Paschat Kiddisa zählt man nicht die Menschen, sondern die halbe Schkalim, die gespendet werden. Es gibt eine Gruppe, die ich immer wieder erwähne, eine Facebook-Gruppe, die Übermütigen. Einige von uns, die mit Ochot Chaim verbunden sind, die Daf HaYomi lernen und schließen sich damit den Hunderttausenden anderen Juden weltweit, die täglich eine Doppelseite vom babylonischen Talmud lernen. Und gerade jetzt lernen wir den Traktat Yomar, also Yomar, der Tag, der Tag im Jahr ist der Tag, das ist der heilige Tag im Kippur. Und in diesem Traktat lernen wir in den ersten Kapiteln insbesondere vom Tempeldienst an jenem Tag. Und auf dieser Basis lernen wir auch vom Tempeldienst durchs Jahr. Und eine der Dinge, die wir dann gelernt haben, ist, dass es gab verschiedene Aufgaben im Tempel, auch Aufgaben, die verbunden waren mit dem öffentlichen Tempeldienst, aber vermutlich mehr Kohanim als Aufgaben. Und wie konnte man entscheiden, welcher Kohen welche Aufgabe machen wird? Die Antwort ist, man hat eine Lotterie gemacht. Und das hat man auch vor kurzem Masechet Yoma gelernt. Und bei dieser Lotterie musste man auch am Ende die Menschen zählen. Wie funktionierte die Lotterie? Der Aufsichter, der Manager, hat die Kohanim zusammengerufen und gesagt, jeder soll sich einen Finger ausstrecken. Und er hat sich vorab eine Zahl bedacht. Und die haben sich irgendwie arrangiert. Also die wussten ja nicht, ob er eine kleine Zahl oder eine große Zahl im Kopf hat. Und hat angefangen zu zählen. Und er zählt, er zählt, er zählt, er zählt, er zählt, er zählt, bis er zu seiner Zahl ankommt. Das war der Kohen, der die erste Aufgabe bekommt. Und meistens gab es gleich mehrere Kohanim, die Aufgaben bekommen haben. Und deshalb waren eine nach der anderen, eine ganze Gruppe wurde dann ausgewählt. Und dann kam eine andere Lotterie oder eine andere Lotterie. Es gab 4 Lotterien täglich, jeden Morgen, sorry. Dann gab es noch nachmittags auch. In jedem Fall Diese Art, wie man das dort gemacht hat, bringt uns zur gleichen halachischen Frage. Wie hat er eigentlich die Menschen gezählt? Dort haben sie kein halbe Schekel gebracht. Sie waren einfach eine Gruppe zusammen. Sie haben ihre Finger ausgestreckt. Bevor das ich weitergehe, möchte ich betonen, dass das eine sehr interessante Halacha ist, die wir gerade jetzt besprechen. Warum? Wir fangen an, von Einzelheiten zu sprechen. Man darf die Menschen nicht zählen, aber man darf fragen, dass jeder einen Gegenstand bringt, ein Schaf, ein halbes Schekel, und diese werden gezählt. Aber was steht im Schulchan Aruch eigentlich? Und die Antwort ist gar nichts. Im Schulchan Aruch steht diesbezüglich absolut nichts. Was ist mit, ich habe Parashat Kitisa erwähnt, ja, also die Mitzvah von Machatzit HaShekel, aber wo steht, welche Mitzvah ist das dann, die Menschen nicht zu zählen? In jedem, ungeachtet welcher Meinung, es gibt kleine Differenzen zwischen den Denkern, wie sie die 613 Mitzvot identifizieren und aufzählen, keine von diesen Listen beinhaltet ein Verbot, um Menschen zu zählen. Und das bringt uns zu einem technischen Problem und zu einem philosophischen Problem. Das philosophische Problem ist, wenn es nicht ein Verbot der Tora ist, wieso ist es verboten? Woher entstammt dieses Verbot? Und es ist nicht ein, ich kann dir auch nicht sagen, es ist ein rabbinisches Verbot, weil David wurde ja sehr streng bestraft, weil er das nicht eingehalten hat. Das heißt, es ist ein irgendwie etwas sehr, sehr Tiefes. Und zweitens, wenn es nicht unter den 613 Mitzvot zu finden ist, das ist nicht im Schulchan Aruch, wo muss ich das finden? Ist das so etwas nur mündlich? Das hört man im Shiur von Ochot Chaim oder ja, wo findet man solche Verbote? Nehmen wir zuerst die leichtere Frage. Ja, die leichtere Frage ist, was ist mit, wenn es kein Verbot der Tora ist, wie soll es verboten? Und die Antwort ist, dass nicht alles im Rahmen von 613 Mitzvot passen muss. Es gibt Dinge, die sehr wichtig sind und die keine Mitzvah sind. Sie sind dennoch wichtig. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ja, es gibt eine Meinungsverschiedenheit, was die Mitzvah der Erziehung ist. Wo ist die Mitzvah in den 613? Wo ist Erziehung? Oder wo ist in den 613 Mitzvot die Mitzvah vor Gott zu beten? Ja, es gibt eine Meinungsverschiedenheit, ob es dazu zugezählt werden kann oder nicht, unter welchen Umständen. Und eigentlich muss man da ein bisschen Abstand nehmen und sagen, Leute, wir schauen ein bisschen zu viel auf 613 Mitzvot. Die 613 sind wichtig, aber es gibt auch in der Tora Prinzipien, die so groß sind, dass auch wenn sie nicht zu einer der Mitzvot zählen, sie dennoch Grundpfeiler unseres religiösen Lebens sind. Ist denn Religion ohne Erziehung denkbar? Ist Religion ohne Gebet denkbar? Ist es tatsächlich möglich, Judentum, halachisches Judentum zu haben, ohne dass Gebet irgendwie eine zentrale Pflicht ist? Kann man Gebet als nur rabbinische Pflicht betrachten? Das ist irgendwie nicht überzeugend. Und das Gleiche mit Erziehung. Und tatsächlich gibt es auch keine der Vorschläge, dass es keine solche Pflichten gibt. Sondern viel eher haben wir hier mit einer Pflicht zu tun, die sich nicht in einer Mitzwa zuordnen lässt, aber die dafür nicht kleiner, sondern größer ist als eine Mitzwa. Das sind, wie gesagt, Grundpfeiler. Und manchmal kann es auch Dinge geben, die zwar nicht ein Grundpfeiler sind, aber auch, sie sind nicht eine Mitzwa an sich, aber dennoch sind sie bedeutend im religiösen Leben. Es gibt dennoch Torahverbote, die keine Mitzwa sind, und das ist, was wir hier haben. Wozu soll es etwas so Schlimmes sein? Ich glaube, dass wenn wir die Abschnitte, die ich erwähnt habe, von David und von Shaul vergleichen, dass wir daraus schließen können, was das Problem, das philosophische Problem ist. Das philosophische Problem ist, gezählt wird, ja, aus welchem Grund wird gezählt? Gezählt wird, um zu wissen, wie groß das Heer ist. In anderen Worten, wie groß die Macht ist, die menschliche Macht. Und das ist an sich eine Tat der riesigen Hochmut. Wenn der Mensch diese Information braucht und dafür sagt, okay, machen wir eine Mitzwa, geben wir mal zu der Schecke. Und dann werden wir nebenan wissen können, dann ordnen wir diese Volkszählung ganz anders ein. Es ist plötzlich nicht das Zählen, das im Mittelpunkt steht, sondern die Spende. Das gleiche auch mit den Schafen, die dann entweder für einen Korban gebracht wurden oder benutzt wurden, um das Heer dann zu ernähren, also Menschen zu ernähren. Das ist ja eine gute Sache, man soll die Menschen nicht hungern lassen. Ja, das zählen wir zu einer Nebensache. Das ist eine Teilantwort. Das ist nicht eine ganze Antwort. Das muss man noch irgendwie verfeinern. Was ist mit dem Fall von den Kohanim im Bet HaMikdash, die gezählt wurden, wie ich erwähnt habe, aus dem Talmud Masechet Yoma? Dort machen sie keine besondere Mitzwa danach. Also sie geben kein Machzit HaShekel. Gezählt werden sie trotzdem. Wie kann das sein? Die Poskim stellen sich diese Frage und deshalb kann ich mit diesem Thema erst weitergehen, wenn ich antworte, wo suchen wir dann Informationen, wenn es nicht im Shulchan Aruch ist. Also, wir haben jetzt gesehen, es ist nicht eine Mitzwa, aber es ist dennoch eine wichtige Sache, eine wichtige Regel der Tora. Und es ist jetzt nicht ein Shulchan Aruch. Da muss man sagen, es gibt viele Halachot, die relevant sind, viele Mitzwa-Dingen, die nicht im Shulchan Aruch sind. Und das beste Beispiel, den finden wir, den werde ich jetzt zeigen in einem Screenshare, den finden wir, und verzeiht, dass das alles nur ohne Übersetzung, nur in Hebräisch ist, den finden wir in Magen Avraham, einem Kommentar zum Shulchan Aruch. So, ich hoffe, Sie sehen jetzt hier Magen Avraham, Siman Kuf Nun Vav. Magen Avraham ist ein Kommentar zum Shulchan Aruch, Orach Haim, zum ersten der vier Teile des Shulchan Aruchs. Siman Kuf Nun Vav ist der letzte Kapitel von den Gesetzen von der Knesset von Synagoge. Ich will nur, dass man optisch sieht. Ein normaler Kommentar von Magen Avraham ist ungefähr so groß. Eine Kleinigkeit. Plötzlich sind wir hier, der Mensch soll sorgen, dass er arbeiten soll, wie viel er braucht, aber nicht endlos arbeiten, sondern er soll Tora lernen, den Gottesdienst im Alltag zu einem Ruhepunkt machen und nicht seine Arbeit. Dann erklärt er, was das hier ist. Zwei Zeilen, drei Zeilen. Das ist ein normaler Kommentar. Plötzlich kommt hier ein Kommentar, der fängt hier an. Und er geht und 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 geht. Yoredea geht über rituellen Geh und Verboten. Eben Eze ist alles, was mit Ehe und Sexualität zu tun hat, mit Ausnahme von Melichot Nida, die in Yoredea sind. Und Choshen Mishpat, der vierte Teil, das ist alles, was mit Zivil- und Kriminalrecht in der Halacha zu tun hat, das heute, sagen wir mal, in den letzten 1500 Jahren relevant ist. Ja, es gibt Aspekte, die heutzutage nicht relevant sind. Mit einer Ausnahme, nämlich das Zinsverbot, das ist auch in Yoredea, weil es als rituelles, von Shulchan Aruch als eigentlich rituell, religiöses Geh- oder Verbot betrachtet wird und nicht als zivilgesetzlich. Das sind so die vier Teile des Shulchan Aruchs. Und im Alltag könnte man argumentieren, es gibt Mitzvot, die zwar nicht mit dem Kalender verbunden sind, aber die täglich vorkommen. So gibt es die Halachot von welche Brachot man auf dem Essen macht und wie man Birkat Hamazon macht. Diese Halachot sind in Orach Haim, weil der Mensch täglich isst, auch wenn das nicht mit dem Kalender verbunden ist. Also wenn jemand Lust hat, zwei Tage lang nicht zu essen, bist du bereit. Oder wenn jemand es schafft, zwei Tage lang wach zu bleiben und er fängt dann am Anfang des ersten Tages zu essen, und 48 Stunden lang tut er jede halbe Stunde ein halbes Ei essen. Dann kann er mit einem Bracha zwei Tage lang essen. Man muss nicht jeden Tag Brachot machen, aber dennoch wird es dort eingeordnet. Und aus diesem Grund kommt Magen Avraham und bringt eine Menge Halachot, die alle eigentlich nach dieser Logik an diesem Ort passen. Ich lese mal ein paar, nur dass man ein bisschen einen Geschmack davon hat. Ja? Mitzwa al kol adam le'ehov et kol echad m'Yisrael. Untereinander innerhalb der jüdischen Gemeinde sollen wir einander mögen. Kegufo, wie uns selbst sollen wir einander mögen. Denn es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich. Und dann, also das ist ein Beispiel, eine prächtige, wichtige Halacha, die wird hier eingefügt. Noch ein, dann tut er Aspekten davon, aber erwähnt, weil es geht nicht nur um Mitzvot, sondern um praktische Aspekte, wie zum Beispiel das Verbot von Hamid Kabed Klon sich selbst damit zu beehren, durch dem, dass man anderen verschämt, was eine schreckliche Sache ist, Endo Chelek La'olam Haba, da verliert man den Anteil im Jenseits. Ahavat die Mitzvah, die zum Judentum übergetreten sind, zu lieben, wie es heißt, Ahavat nicht einander zu hassen. Ja? Und so weiter. Also eine ganze Menge von Halachot. Manche dieser Halachot sind anders vom Schulchan Aruch und manche nicht. Und einer der Dinge, die er hier sagt, ist, dass man einander nicht zählen soll. Das heißt, Magen Avraham hat hier für eine Menge späteren Autoren einen Haken eingebaut, an dem man seine Jacke hängen kann, ja? An dem man sich anhängen kann, wenn man dieses Thema besprechen möchte. Außerdem gibt es auch Responsen, rabbinische Responsen, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Also der erste einfache Halacha ist, wenn wir einander nicht sehen, was tun wir, wenn wir wissen wollen, ob es Minyan gibt? Dann zählen wir nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern wir nehmen einen Vers aus dem Tanach, der 10 Wörter hat, und zählen damit. Der Vers, der am populärsten ist, ist Hoshia et Amecha, Uvarech et Nachalatecha, Ur'em v'Nasa'em ad Ha'olam. 10 Wörter. Damit kann man zählen, wo man 10 hat. Weil ich nur nicht 11 Leute habe, ne, 10 reicht. Den 11. muss ich nicht einmal zählen. Das ist so eine Lösung. Ja, da muss nicht jeder einen halben Shekel geben, sondern ich kann auch mit dem Pasuk zählen. Aber interessant ist auch bei der Erfüllung einer Mitzwa, ja, gilt diese Halacha. Ja? Auch wenn ich nicht für das Heer die Menschen zähle, sondern einfach um eine Mitzvah zu erfüllen, wie um Minyan zu haben, dann zählt diese Halacha. Die Poskim setzen sich deshalb mit der Frage auseinander, die ich schon erwähnt habe, was war in Beit HaMikdash, als die Kohanim gezählt wurden. Und da gibt es solche, die vorschlagen, dass es zwar nicht erlaubt ist, Häupter oder Menschen zu zählen, aber ein Finger darf man zählen. Und da sagen die Poskim, nur wenn das ein Körperteil, ein kleiner Körperteil ist. Wenn es ein Körperteil, das so zentral ist, dass das Menschenleben davon abhängig ist, ich zähle die Herzen. Das ist ein Blödsinn. Ja? Wenn ich die Herzen zähle, dann zähle ich die Menschen. Finger, ja, Gott behüte, wir sollen alle mit all unseren Fingern das ganze Leben lang bleiben und lang leben und gesund sein. Aber es hat schon Menschen gegeben, die mit einem Finger weniger überlebt haben, auch mit zwei weniger. Und deshalb kann es sein, dass für eine Mitzvah es erlaubt ist, um die Finger zu zählen. Was ist, wenn es keine Mitzvah ist? Dann ist es ein bisschen strenger. Und die halachische Frage wurde insbesondere in der Moderne gestellt. Warum? Weil im Gegensatz zur Antike, wo Menschen nur gezählt wurden, um entweder zu wissen, wie groß das Heer sein kann, oder um Steuern einzukassieren. Das heißt, so oder so ging es darum, dass die Regierung, der Herrscher seine Macht bemessen wollte, gibt es heute Volkszählungen, damit man weiß, wie viele Schulklassen man bauen muss, wie viele Krankenhäuserbetten man braucht, wo die Straßen ausgebaut werden müssen und so weiter. Und deshalb haben sich Poskim die Frage gestellt, ob eine Volkszählung, insbesondere zum Beispiel im modernen Staat Israel, ob eine Volkszählung halachisch erlaubt ist oder nicht. Und ich muss sagen, dass nicht alle Poskim begeistert sind. Manche Poskim sagt, naja, es werden nicht die Menschen gezählt, sondern es werden die Zettel gezählt. Ja? Andere fanden das nicht überzeugend, weil am Ende ist das Zettel, wo die Menschen gezählt wurden. Der Wosner, Schmuel Halevi Wosner, ein bekannter Posek, der vor einigen Jahren verstorben ist, wurde über 100, 105, sehr bekannt, Rav Wurzler war der Meinung, dass es nur dann erlaubt ist, wenn man nicht aufschreibt, wie viele Menschen in einem Haushalt sind. Das heißt, ich stelle mich vor, dass für Rav Wurzler für jeden Mensch, für jeden Menschen ein separates Zettel ausgefüllt werden muss. Dass man nicht berichtet, es leben hier so und so viele Menschen im Haushalt. Das ist eine gewaltige Einschränkung. Ich muss sagen, ich habe schon auch an Volkszählungen in Amerika und anderswo teilgenommen. Und zu wissen, wie viele Menschen in einem Haushalt sind, ist auch wichtig für verschiedene Aspekte der Regierungsführung. Aber wo ist noch mal diese Meinung? Andere waren lockerer diesbezüglich. Also es gibt hier halachische Auseinandersetzungen, die echte, direkte Auswirkungen haben auf der Art, wie wir mit sehr relevanten, gegenwärtigen Themen umgehen. Ja? Und vielleicht dürfen wir begrüßen, dass es mittlerweile eine Menge Länder gibt, die so fortgeschritten sind, ich glaube auch Österreich, dass man keine Volkszählungen mehr durchführt, weil alles elektronisch schon vorhanden ist. Das hilft sehr in der Sache. Und da haben wir eine technologische Entwicklung, die uns vor einer Meinungsverschiedenheit in Halacha rettet. Ich werde unterbrochen, eine Sekunde. Allerdings muss man schon sagen, dass das Zählen selbst das Problem ist. Und was nicht verboten ist, die Totalzahl dann zu berichten. Wenn man weiß, wie viel es ist, ja, dann darf man das berichten. Und das ist auch so in der Tora. Die Menschen wurden mit Machatzit HaShekel gezählt. Und nachher wurde berichtet, wie viele Menschen es gab. Und das ist dann so erlaubt. Interessant auch ist, dass Rav Wurzler, den ich schon erwähnt habe, noch hinzufügt, das ist irgendwie so wichtig, dass man Kinder erziehen soll, dass sie wissen sollen, wir zählen keine Menschen. Genau wie in der allgemeinen Welt man lernt, dass man nicht mit dem Finger auf jemanden zeigt, sondern bei uns auch lernen, nicht nur zeigt man nicht mit dem Finger, sondern man zählt die Menschen auch nicht. So, ich danke für die Aufmerksamkeit und sollte es Fragen geben, versuche ich gerne zu beantworten. Sonst werde ich das Wort übergeben. Gibt es Fragen? Meldungen?